Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Astrogeplauders. Wieder an den Mikrofonen der Astronom und auch Fotograf und überhaupt Oliver Demus.
Und der, was sage ich, Naturfotograf und auch ein bisschen Astrofotograf Adrian Ruhnfelder.
Und ja, wir haben uns ein ganz spannendes Thema jetzt für die, ich sag mal, erste richtige Folge. Ihr habt ja sicherlich alle eben kurze Vorstellungen gehört. Die erste richtige Folge ausgesucht, und zwar ist genau heute, wenn wir diese Folge veröffentlichen, Vollmond. Und das führt ja immer regelmäßig dazu, dass komplett Social Media geflutet wird mit Vollmondbildern. So, wir wollen uns heute ein bisschen darüber unterhalten, wie man denn den Vollmond am besten fotografiert, warum man ihn eigentlich gar nicht fotografieren sollte.
Zumindest der Amateurastronom fotografiert bei Vollmond nicht den Mond.
Genau, und ja, und einfach ein bisschen uns quasi um das Thema Vollmond beschäftigen. Wir werden sicherlich nochmal eine extra Folge auch machen über den Mond an sich, wie er entstanden ist, welche Bedeutung er überhaupt hat, für die Erde hat. Wir werden auch eine Folge machen über diese ganzen Begriffe, weil ich glaube, dieses Mal ist es ja kein Supermond, kein Blaubeermond, kein Erdbeermond, sondern einfach ein langweiliger Vollmond, oder? Weiß nicht, ist der jetzt irgendwas Spezielles?
Nee, also der Vollmond ist wirklich relativ langweilig, wie eigentlich jeder Vollmond, zumindest aus amateurastronomischer Sicht. Das mit dem Supermond bleibt uns diesmal auch erspart. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, im Juni, Juli war da ein Supermond angesagt, weil der Mond halt auf seiner Bahn um die Erde uns besonders nah stand. Und das natürlich dann entsprechend auch durch die Medien ging und da sehr viel Aufwand oder sehr viel Wirbel gemacht wurde.
Und ich glaube, wir wurden auch beide sogar unabhängig von Fernsehen und von Radio angesprochen, ob wir den Mond fotografieren gehen würden, und sie wollten uns begleiten, oder?
Genau, genau, das war das. Und mir ist wieder mal aufgefallen, okay, der Mond ist natürlich ein wunderbares Objekt auch zum Fotografieren, aber nicht unbedingt bei Vollmond, weil das werden wir mal auch erklären, warum man bei Vollmond nicht unbedingt den Mond an sich fotografieren will. Aber man kann natürlich mit dem Mond, wenn er da ist, auch Landschaft fotografieren. Das ist wirklich reizvoll.
Genau, also ich glaube, es ist nicht den Vollmond nicht fotografieren. Wir sollten ihn nicht formatfüllend fotografieren. Worüber ich eingehe, der Vollmond an sich über eine tolle Landschaft oder sowas, dann ist durchaus ein absolut lohnenswertes Motiv. Und das habe ich auch selber schon sehr häufig fotografiert. Aber vielleicht sollten wir ganz zu Anfang mal erklären, was denn überhaupt ein Vollmond ist. Weil, ja, kann man immer beobachten, der Mond ist weniger zu sehen, ist mehr zu sehen, mal gar nicht zu sehen, mal viel zu sehen. Auf der Südhalbkugel sieht das ganz andersrum aus. Also erstmal wichtig, glaube ich, ist, Vollmond ist auf der ganzen Welt immer gleich. Vollmond ist Vollmond und Neumond ist Neumond. Egal, wo wir uns auf unserem Planeten befinden.
So ist es.
Also, das kann man ist kurz ja auch gefasst. Kurz gefasst, so ist es. Kann man, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Aber okay. Wie entsteht denn überhaupt der Vollmond?
Du willst also, dass ich jetzt die Mondphasen mal erkläre. Also
kurz,
Vollmond.
Kurz, wir sind ja kurz unterwegs.
Ja. Also der Vollmond ist natürlich eine besondere Mondphase, die entsteht, wenn Sonne, Erde und Mond in einer Linie stehen. Und die, die Erde steht zwischen Sonne und Mond und der Mond wird von der Sonne voll angestrahlt.
Genau, da muss ich mal vielleicht ganz kurz, und weil normal sagt man häufig, wenn also die Erde zwischen Sonne und Mond steht, haben wir eine Mondfinsternis.
Ja, genau.
Ja, theoretisch ja, praktisch aber liegt das eben daran, dass der Mond eben nicht, also dass die Erdachse ja ein bisschen geneigt ist und der Mond sich aber gleich um die Erde bewegt oder ähnlich gleich wie die Ekliptik, also wie auch die Planetenbahnen um die Sonne sind. Korrekt?
Nein.
Nein!
Also die Mondbahn ist gegenüber der Ekliptik, ja, also der scheinbaren Sonnenbahn oder der Erdbahn, um etwas mehr als 5 Grad geneigt.
Genau, aber die Erde ist ja, glaube ich, um 23 Grad gegenüber der Sonne geneigt.
Gegenüber der Ekliptik, also die Erdachse.
Gegen die Erdachse,
so, genau. Die Rotationsachse der Erde ist 23,5 Grad.
Und der Mond eben nicht 23, also er umkreist und jetzt nicht direkt am Äquator einfach mal schön die Erde.
Ja, aber die Neigung der Erdachse hat natürlich keinen Einfluss, ob jetzt Mondfinsternisse oder Sonnenfinsternisse entstehen, sondern dass die entstehen wirklich dadurch, dass der, also dass wirklich die Sonne, Erde und Mond in einer Linie stehen, dann hätten wir eine Mondfinsternis. Dadurch, dass aber die Mondbahn gegenüber der Erdbahn um 5 Grad geneigt ist, steht eben der Mond auch mal über der Erde, mal unter der Erde, sodass wir dann den Vollmond haben.
Und nur wenn er und genau in der Bahn ist?
Genau, nur wenn er in den sogenannten Knotenpunkten steht, also den Schnittpunkten von Mondbahn und Ekliptik, dann kann es zu einer Mond- oder zu einer Sonnenfinsternis kommen. Halt Sonnenfinsternis dann bei Neumond, da hätten wir das andere. Wenn der Mond zwischen Erde und Sonne steht, dann haben wir Neumond, genau. Weil der Mond wird natürlich von der Sonne ebenfalls beleuchtet, aber die Rückseite des Mondes wird beleuchtet und die können wir bei Neumond nicht sehen, weil der Mond ja vor oder in unmittelbarer Nähe von der Sonne steht. Also am Tag.
Da wohnen ja die ganzen Mondmenschen versteckt auf der Rückseite des Monds. Wir können es ja nicht sehen,
genau,
weil wir die Rückseite ja nie sehen.
Und zwischen Neumond und Vollmond haben wir natürlich, wenn wir von Neumond jetzt ausgehen, den zunehmenden Mond, der dann irgendwann, wenn wir den sogenannten Halbmond haben, dann das erste Viertel, so nennt der Astronom das, da haben wir das erste Viertel, das ist etwa 7 Tage nach Neumond, dann 14 Tage nach Neumond haben wir den Vollmond. Etwa 21 oder 22 Tage nach, nach Neumond haben wir dann den abnehmenden Halbmond oder das letzte Viertel und dann etwa 29 Tage nach Neumond haben wir dann wieder Neumond.
So kann man oder sich, Vollmond, genau.
Ja, wenn ich von Vollmond natürlich...
Wir sind ja heute am Vollmond unterwegs.
Dann habe ich wieder etwa 29 Tage. Das ist dann das, was man üblicherweise als den Mondmonat bezeichnet oder wo ja auch unser sozusagen unser Monat herkommt.
Genau.
Das ist sozusagen die Zeit von Vollmond bis Vollmond.
Aber das Spannende dabei ist, das ist aber nicht die Zeit, die der Mond braucht, um die Erde einmal zu umkreisen. Die ist ja kürzer.
Genau, das ist genau benannt. Also wenn man sich mal den Mondumlauf oder das mit dem Mond genau anguckt, dann merkt man, wie scheiße kompliziert, entschuldige für das Kraftwort, aber wie kompliziert eigentlich die Mechanik von der Mondbewegung ist. Denn wir haben insgesamt, ich glaube, es gibt 5 verschiedene Perioden mit dem Mondumlauf und halt eines, das, was du gerade erwähnt hast, ist der sogenannte siderische Umlauf des Mondes. Das sind etwas mehr als 27 Tage, die der Mond eben in Bezug auf einen ganz bestimmten Stern, nehmen wir mal den Aldebaran im Stier, in Bezug auf diesen Stern braucht eben der Mond etwas mehr als 27 Tage um einen Umlauf für die Erde.
Genau, und der Unterschied zwischen diesem 27 Tagen Umlauf und den 29 Tagen zu Vollmond, der kommt daher, dass wir uns ja, während sich der Mond um die Erde dreht, wir uns mit der Erde um die Sonne drehen.
Genau.
Und damit immer diese Achse sich ja von Sonne, Mond und Erde immer ein bisschen auch auf einer elliptischen Bahn bewegt. Und das macht diesen Unterschied aus. Ohne jetzt zu sehr, sonst müssten wir, glaube ich, eine eigene Folge über diese ganzen Unterschiede, aber wichtig ist, glaube ich, zu sagen, also ungefähr 27,5 Tage ist ein Mondumlauf um die Erde und alle 29 Tage haben wir immer wieder die gleiche Mondphase. Heute
so
eben,
ist es, genau,
heute weil, eben Vollmond.
Weil eben die Erde sich mit dem Mond um die Sonne dreht und der Mond dann ein bisschen länger braucht, um wieder die gleiche Position gegenüber der Sonne
einzunehmen. Die gleiche Achse wieder zu haben und eben dahinter zu stehen, genau.
Und wenn wir nochmal ganz kurz zu dem sogenannten Supermond zurückkommen, der entsteht eben dadurch, dass der Mond auf seiner Mondumlaufbahn der Erde sehr nahe kommt. Das heißt, wenn er in dem sogenannten Perigeum steht, also im erdnächsten Punkt, und auch die Zeit von sozusagen von der Stellung im Perigeum bis zum nächsten Perigeum, das sind auch etwas wieder mehr als 27 Tage, aber jetzt auch weniger als das von dem, nein, etwas mehr als das gegenüber einem Stern. Das heißt, das verschiebt sich auch immer wieder und deswegen kommt es eben nicht bei jedem Vollmond zu einem sogenannten Supermond, dass also der Mond im Perigeum steht. Dann kommt natürlich noch dazu, und das wird jetzt wirklich kompliziert. Nee,
ich glaube, wir lassen das jetzt
du einfach willst mal. Mich jetzt bremsen?
Ich bremse dich jetzt, wir machen eine extra Folge, weil wir wollten ja eigentlich kurz und knackig bleiben und noch über die Fotografie reden.
Okay.
Also es gibt eine extra Folge zu diesem ganzen Peregeumsgedöns, so nenne ich es einfach mal. Und die Frage ist ja jetzt, also natürlich sieht es imposant aus, wenn diese große, helle Kugel am Himmel steht und voll beleuchtet ist. Problem ist aber fotografisch dabei, das heißt, das Sonnenlicht knallt ja direkt, strahlt direkt auf die Mondoberfläche. So, das kann man sich fotografisch ein bisschen so vorstellen, wie wenn ich zur größten Mittagszeit fotografieren gehe. Dann steht die Sonne ganz oben am Himmel, scheint direkt von oben, was dazu führt, dass es überhaupt keine Schatten mehr wirft. So. Und wenn die Sonne also direkt auf den Mond scheint, der Mond ist ja nun keine flache Kugel, sondern hat viele Berge, Täler, alles, was Schatten werfen kann. Aber das wirft eben, wenn die Sonne, das Sonnenlicht direkt drauf fällt, keine Schatten. Insofern, wenn man ein Detailfoto vom Mond macht, also einigermaßen formatauflösend, formatfüllend, sieht der Mond immer ein bisschen matschig aus. Es fehlen einfach Schatten, es fehlen Konturen, er sieht immer so ein bisschen weich gezeichnet aus. Also ich habe ganz häufig den Eindruck immer, ich habe da mal nicht richtig scharf gestellt, aber es ist immer scharf gestellt, es ist einfach so. Bei Vollmond kann man, die Bilder sind einfach nicht, sie sind einfach insofern völlig spannend, weil es der volle Mond beleuchtet ist. Aber ein paar Tage vorher zum Beispiel, wenn das Sonnenlicht schräger einfällt und eben die ganzen Berge und Täler und was wir dort auf dem Mond haben, dazu führen, dass dort sich Schatten bilden. Das sieht dann zum einen deutlich schärfer natürlich aus und zum anderen ist es viel, viel spannender, weil wir viel mehr Details auf der Oberfläche und Konturen erkennen. Also insofern, das ist, fotografieren wir den Vollmond eigentlich maximal aus dokumentarischen Zwecken, wenn wir mal ein großes Vollmondbild brauchen. Wenn ihr es aber trotzdem machen wollt, also ich persönlich bin so der Meinung, also im Internet steht mit 200 mm Brennweite und jetzt immer bezogen auf Kleinbildbrennweite. Also es gibt ja noch MFT, APS-C, Pipapo. Wir reden hier immer nur von Kleinbildbrennweite. Ab 200 mm kann man das machen. Geht, ja. Ich habe schon Bilder mit 300 mm, die sind ganz in Ordnung. Aber ich sage, wenn man wirklich gescheit was machen möchte, würde ich bei 500 mm anfangen. Plus, minus Brennweite. Und in mich im Bereich bis zu 1000 mm. Weil dann, also irgendwo bei 1500 Kleinbild ist der Mond nicht mehr formatfüllend. Dann ist er einfach zu groß oder der Bildausschnitt zu klein.
Ja.
Die Brennweite ist natürlich immer noch ein bisschen auch abhängig dann die Megapixel, die man hat. Natürlich, je höher meine Auflösung ist, desto, sag mal, wenn ich jetzt einen Mondkrater habe, ob der sich jetzt auf dem Bild auf 10 Pixel verteilt oder 50 Pixel verteilt, ist natürlich auch nochmal eine andere, ein anderer Detailgrad, ein anderer Schärfegrad. Aber ich sag mal, wenn man so zwischen, naja, vielleicht 400 und 1000 Millimeter bewegen, kann man gute Mondbilder machen. Die kann man theoretisch aus der Hand machen. Der Vollmond ist so hell, dass man mit einer Tausendstel belichten kann und eigentlich auch gar nicht so viel mit der ISO-Zahl oder Blende hochgehen muss. Trotzdem empfehle ich eigentlich, immer mit dem Stativ zu arbeiten, mit dem Fernauslöser zu arbeiten, um Verwacklungen zu vermeiden. Und ich mache es sogar so, dass ich in der Regel sogar dann manuell scharf stelle. Aber auch darüber machen wir nochmal eine spezielle Folge über das Scharfstellen bei Nacht. Das ist alles nicht so einfach. Aber sag mal, als Rahmenbedingungen nimmt ein leichtes bis ein mittleres Tele. Kamera auf Stativ, am besten Vollautomatik funktioniert. Manuelle Einstellungen sind ein bisschen schöner, arbeitet mit Fernauslöser und dann kriegt ihr ein nicht so tolles, wie wir gerade gesagt haben, aber trotzdem ein Bild vom Vollmond. Ich meine, was spannender ist, was wir auch viel häufiger machen, ist den Vollmond dann eigentlich in der Landschaft einbetten.
Genau. Also,
wenn ich dann mal den Vollmond jetzt über einer Wüste stehen habe oder über einer Burg, über einer Turmspitze. Auch dazu werden wir separat noch was machen. Da gibt es nämlich ganz tolle Apps, mit denen man das wirklich auf die Minute im Detail planen kann, dass der Vollmond jetzt genau auf den Hahn der Kirchturmspitze ist. Aber da kann man auch sagen, von der Fotografie her halt mit Weitwinkeln, weil ich noch Landschaft belichten will. Und da ist die Herausforderung aber, wir haben es gerade gesagt, der Mond ist sehr hell und kann mit einer Tausendstel belichtet werden. Wenn ich den Mond länger als mit einer Tausendstel belichte, wird er weiß.
Überstrahlt, ja.
Wird er komplett überstrahlt und ich sehe überhaupt keine Konturen mehr. Aber die Landschaft ist ja nicht so hell wie der Mond. Das heißt, ich muss für die Landschaft länger belichten, was dazu führt, dass die Landschaft korrekt belichtet ist, der Mond aber einfach als große weiße Kugel am Himmel steht. Was gar nicht verkehrt ist, also ist jetzt kein schlechtes Bild. Wer aber beides kombinieren möchte, der müsste mit zwei Bildern arbeiten. Das heißt, einmal eine ganz kurze Belichtung, damit der Mond scharf ist, also nicht scharf, sondern damit der Mond einfach richtig korrekt belichtet ist. Eine längere Belichtung, damit die Landschaft ausreichend Zeichnung hat und das Bild dann einmal montieren. Ist aber schon wieder aufwendiger über das Normale. Also ich glaube, das Interessante heute ist letztendlich, ja, was wir eigentlich sagen wollen ist, ihr könnt jetzt Vollmond fotografieren, aber eigentlich ist es zumindest als Vollmond großes, reingezoomtes Bild eben nicht sehr spannend, sondern eher als volle Kugel am Himmel.
Ja, also Vollmond ist spannend, wenn man den wirklich als, ich sag mal, als Lichtgeber nimmt.
Ja.
Und dann vielleicht das, was ich auch schon öfter gemacht habe, mal den Mond auch im Aufgang zu fotografieren, dass man wirklich dann da muss man auch mit, ja, wie du gesagt hast, irgendwie 300 mm, 500 mm, dass man den Mond dann am Horizont hat, dass man dann auch die entsprechende Belichtungszeit wählt, relativ kurz, dass man auch diese rötliche Beleuchtung von dem Mond hat, was öfter mal als Blutmond irgendwie durch die Medien rutscht. Denn der Mond ist ja, wenn er tief am Horizont steht, sehen wir das ja sehr deutlich rot, weil eben nur rotes Sonnenlicht auf den Mond kommt.
Ja, weil der Weg einfach auch länger ist.
Genau, durch die Atmosphäre.
Und da, wobei ja, wenn er tiefer steht, sag mal, die Luftunruhe eine größere Rolle spielt. Normalerweise ist Luftunruhe bei der Mondfotografie, hat man doch gar nicht jetzt, das ist bei der Planetenfotografie, Deep Sky-Fotografie, was ganz anderes. Bei der Mondfotografie kann man das eigentlich vernachlässigen. Allerdings, je tiefer er am Horizont steht, desto mehr hat man durch die Verwirbelung der Luftschichten und das, was wir alles so an Dreck in der Atmosphäre haben, noch mal eine extra Unschärfe. Also wo der Mond sowieso schon nicht ganz knackig scharf ist als Vollmond, ist je tiefer er steht, desto noch mehr wirkt sich die Luftunruhe aus und sorgt für so einen verwaschenen Eindruck. Dafür habe ich da eben dann durch den Weg des Lichts die rötlichere Färbung. Aber das mit dem Licht ist eigentlich ein toller Einwurf, weil ich ganz häufig eigentlich Vollmondbilder mache ohne Vollmond. Ich nutze nämlich einfach nur das Licht, was, wenn man auch weit weg ist von Lichtverschmutzung, eigentlich fast genauso hell ist. Also ich wundere mich immer wieder, wenn ich irgendwo in der Wüste stehe und der Vollmond scheint, wie hell ich wirklich komplett ohne Lampe arbeiten kann, wie klar die Schatten sind. Und es gibt dann so ein leicht bläulich-surreales Licht. Also ich mache eigentlich im Moment sehr, sehr gerne für mein Projekt eigentlich die Landschaften, versuche ich, um den Vollmond zu reisen, um eben genau die Landschaften nachts abzubilden, im Vollmond, um ein bisschen außerirdischen Anstrich zu geben. Also dafür ist eigentlich der Vollmond, muss eigentlich gar nicht als Motiv auf dem Bild sein, um ein Bild gestalterisch positiv zu beeinflussen.
Was man auch machen kann, das mache ich immer gerne, ich fahre immer gerne ans Meer, dass man dann halt auch so diesen Lichtkegel von dem Mond auf dem Meer sehen kann und dadurch auch noch ein bisschen spielen kann. Das ist wirklich spannend.
Ja. Ich glaube, das mit den 10 bis 15 Minuten, das lassen wir einfach mal. Wir einigen uns auf vielleicht 20 Minuten.
Je nachdem, wie spannend das Thema ist.
Wie spannend das Thema ist. Aber wir versuchen schon, uns kurz zu halten und mal eher einzelne Folgen draus zu machen. Deswegen, ich glaube, Vollmond, mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein. Kommen wir doch einfach kurz zum Schluss, wie versprochen, einfach einen kleinen Ausblick. Das Einfachste ist, der nächste Vollmond, der ist am 9. Oktober. Aber ich wollte eigentlich gar nicht mit dem Mond anfangen.
So
ich bin ja
es?
So als Sci-Fi-Fan geschaut. Da kommen ja permanent neue Star-Wars-Serien raus. Also vor kurzem, am 28.08. ist die Andor-Serie gestartet. Mega spannend. Und am 28.09. startet die zweite Staffel von Bad Batch. Die erste fand ich, ja, mal gucken, was die zweite ist. Also das für alle, die vielleicht ein bisschen Science-Fiction schauen, gucken wollen. Wie gesagt, am Sternenhimmel, der nächste Vollmond ist am 9.10. Dann hattest du, glaube ich, noch herausgefunden, dass am 14.09. der Uranus was am Himmel anstellt.
Genau, da begegnen sich nämlich Uranus und Mond. Das heißt, der abnehmende Mond wandert am Uranus vorbei. Das kann man sehr schön in der Zeit von 22 bis 23.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Da muss man also jetzt momentan eine Stunde zurechnen. Also von 23 bis 0.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit kann man beobachten, wie der Mond am Uranus vorbei wandert.
Aber das heißt, ich kann den Uranus dann mit bloßem Auge sehen, was ja nicht immer der Fall ist.
Das muss man schon im Fernglas machen. Also okay. Der ist leider nicht so hell, dass man den mit bloßem Auge sehen könnte. Wobei,
aber was wieder geht, aber, Kamera mit leichtem Tele,
genau, länger belichten. Man, also was halt wirklich spannend ist, wird erstmal mit der beleuchteten Seite wird der Mond den Uranus abdecken. Mhm. Und richtig spannend ist dann, wenn der Uranus hinter der unbeleuchteten Seite vom Mond wieder auftaucht.
Ah ja.
Und das ist wirklich eine spannende Sache. Was noch ist, wir haben hier der Jupiter, steht am 26. September in Opposition von der Sonne. Das heißt, ab da ist er dann ganz besonders gut zu sehen. Aber Jupiter werden wir auch nochmal besprechen. Das ist eigentlich
ein Voll-Jupiter dann, oder?
Genau, das ist ein voller Jupiter.
Das ist dann eigentlich ein voller Jupiter, um mal dabei zu bleiben. Was wir auch noch haben ist, am 23.09. ist Herbstanfang. Aber das ist ja nur der kalendarische, der, keine Ahnung, der...
Nein. Der kalendarische ist der 1. September und der astronomische ist am 23.
Okay, dann war das der 23. Ist aber eigentlich Hauptsache, das Wetter bleibt gut. Ja. Oder wird ein schöner Herbst. Und wir haben noch ein paar Sternschnuppen, man muss aber sagen Sternschnüppchen am Himmel. Also am 8. und 9. ist der Höhepunkt der Drakoniden. Aber das sind jetzt nicht so viele am Himmel. Und das ist jetzt zwar ein bisschen noch nach der nächsten Folge, aber Anfang Oktober kommen auch schon die Orioniden, die dann ihren Höhepunkt am 21. Oktober haben. Keine Ahnung, das sind so um die 20 vielleicht pro Nacht. Also ist jetzt nicht einer, das sind jetzt beides nicht die Sternschnuppenschauer schlechthin, aber ich finde es immer wieder schön, auch überhaupt eine Sternschnuppe zu sehen. Insofern lohnt sich da definitiv der Blick zum Himmel.
Ja.
Ist das sonst noch irgendwas, was ansteht? Nein.
Mehr gibt es dann beim nächsten Mal.
Mehr gibt es beim nächsten Mal in 4 Wochen. Und wir sind ganz ehrlich, wir verraten euch das Thema noch nicht, weil wir wissen es noch gar nicht. Vielleicht Sternschnuppen. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Genau, auch von mir danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr natürlich Fragen oder irgendwas habt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden.
Dann müsst ihr aber verraten, wie sie sich bei uns melden. Also ich meine, es gibt, ihr könnt auf astrogeplauder.de schauen. Das wird so ein bisschen die zentrale Website sein. Da wird es ein Kontaktformular sein. Da sind auch unsere Webseiten einzeln verlinkt, wo ihr uns erreichen könnt. Also schaut am besten auf astrogeplauder.de und darüber könnt ihr euch gerne Fragen, Wünsche, Beschwerden, Verbesserungsvorschläge, also wir nehmen alles gerne auf, schicken. Aber sagt nicht, die Folge war zu lang. Das wissen wir jetzt selber. Alles klar. Jo, in diesem Sinne, macht's gut. Bis dann.
Jo, ciao. Tschüss.